Zukunft gestalten. Ein Podcast, in dem es darum geht, wie Ideen groß werden und wie aus Problemen im Alltag von heute Produkte von morgen entstehen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Zukunft gestalten geht es ja eigentlich immer um nutzerinnenzentrierte Gestaltung, um Menschen und manchmal auch um soziale Beziehungsfragen. Heute haben wir all das mit dabei, denn heute geht es um den besten Freund des Menschen. Es geht um Hunde und um was genau, das wird uns Noah Basu sagen. Der ist nämlich heute bei uns zu Gast und erzählt uns was von seiner Bachelorarbeit. Hallo Noah, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal hallo zusammen, auch von mir. Ist auch spannend, jetzt diesmal von der Seite hier zu sitzen, weil ich sonst auch gerne von der Hörerseite das Ganze verfolge. Genau, es geht um das Thema Hund, weil meine Produktentwicklung sich auf ein Hundetransportmittel bezogen hat. Und es freut mich einfach heute mit euch darüber ein bisschen drüber zu quatschen und das Ganze genau ein bisschen zu belichten, was da es mit dem Hund auf sich zu tun hat und wo da überhaupt noch Verbesserungen in dem Bereich, das wurde ich auch oft gefragt, wo überhaupt noch Verbesserungen in dem Bereich möglich sind, seinen Hund von A nach B zu transportieren.
Erzähl uns doch vielleicht mal als allererstes, wie du auf das Thema gekommen bist.
Das Thema, es war, ist ganz lustig, das entstand in einer unserer Urlaube oder in unseren Reisen mit dem Van. Und zwar habe ich dort gesehen, wie viele Problemstellen es doch damit gibt, mit dem Hund unterwegs zu sein oder wie viele verschiedene Transportmöglichkeiten es benötigt, wenn man mit dem Hund auf Reisen ist. Und deswegen war mein Thema oder meine Thesis-Idee auch eher am Anfang eher im Bereich Camping besiedelt, also dass ich mich gar nicht so auf das Fahrrad fokussiert hatte beginnend, sondern eher in dem Bereich Camping was entwickeln wollte, weil ich einfach gesehen hatte, dass es eine Transportmöglichkeit fürs Auto benötigt wird, ein Körbchen für vor Ort, wenn man irgendwo ankommt und dann noch sowas wie ein Fahrradanhänger, wenn man mit dem Hund vor Ort im Urlaub unterwegs sein will. Und da hatte ich einfach das Problem gesehen, dass man quasi drei verschiedene Produkte oder drei verschiedene Transportmöglichkeiten benötigt, um quasi mit dem Hund auf Reisen zu sein. Und so bin ich dann in das Research eingestiegen und habe recherchiert, was es da überhaupt an Lösungen gibt bereits und ob man das nicht einfach besser zusammenfassen kann oder den generellen Transport oder das Unterwegssein mit dem Hund besser zusammenfassen oder sicherer oder besserer gestalten kann, genau.
Verstehe ich total, ist ein Riesenproblem, gerade in einer Situation wie unterwegs, wo man ja Volumen sparen will eigentlich. Ne? Wenn man da drei verschiedene Körbchen mitnehmen muss, dann hat man wahrscheinlich zwei zu viel dabei. Du hast deine Thesis nicht allein geschrieben, sondern zusammen mit einer Firma. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Genau, und zwar wollte ich eigentlich schon, im Vorfeld hatte ich mir immer vorgenommen und auch schon im Laufe des Studiums wusste ich, ich mache meine Thesis mit einem Kollaborationsunternehmen. Und auch wenn Kommilitonen auch immer mich wieder auf Nachteile hingewiesen haben und Einschränkungen, fand ich es aber als motivierend oder habe es als Ansporn gesehen, wenn man jemanden hat, für den man mehr oder weniger das Ganze gestaltet oder zumindest, dass man einen Rahmen gesteckt bekommt, in dem man sich befindet oder quasi wie im späteren Berufsleben dann auch nicht nur aus freier Hand ein Produkt entwirft, sondern eben auf bestimmte Bedürfnisse eines Kunden hin. Und so bin ich dann eben auch hier bei dem Projekt auf der Suche nach einem Kollaborationsunternehmen gewesen und habe mich beim Research ein bisschen umgeschaut, hatte auch die große Firma Thule aus Schweden angeschrieben gehabt, weil ich deren Spirit oder deren Art mit Produkten umzugehen oder in Innovativität mit Produkten umzugehen total atemberaubend finde. Bin aber dann relativ früh auf ein eher jüngeres Unternehmen aus Berlin gestoßen, namens Cloud7, welches sich bisher nur in Anführungsstrichen mit Hundetextilien beschäftigt haben. Also die stellen Hundekörbchen, Hundemäntel, ganz viel Hundezubehör aus Textilien her. Auch sehr faire und nachhaltige Produktion und genau Entwicklung aus Berlin, wie der Name auch schon sagt, Cloud7 Berlin. Und habe dann auf Pinterest sogar, glaube ich, die entdeckt beim Research und habe das so ein bisschen als Benchmark Marke oder Benchmark-Unternehmen in dem Bereich gesehen, weil alles, was wirklich gut gestaltet oder gut aussah im Bereich Hundeprodukten, war tatsächlich, oder das meiste, war von denen. Und dann dachte ich, okay, ich probiere mein Glück, ich schreibe einfach mal eine Mail mit meiner Produktidee dorthin und schaue, was passiert. Und dann hatte ich auch ziemlich schnell schon eine Einladung oder auf jeden Fall Interesse des Unternehmens in meinem Posteingang und eine Einladung nach Berlin, wo ich dann quasi meine Produktidee oder meine erste Konzeptidee auch schon vorstellen sollte. Was auch ganz überraschend und witzig kam, weil ich war noch ganz am Anfang meiner Research-Phase und wie die Wuppertaler wissen, da ist man noch weit von einem stehenden Konzept entfernt, wo ich dann mit so ein bisschen Bauchschmerzen auch tatsächlich dahin gefahren bin. Aber da wurde dann schnell klar, dass gerade im Raum Berlin, also dieser urbane Produktraum oder dieser urbane Lebensraum der Hunde total entscheidend war, weil die Marke Cloud 7 eine unglaubliche hohe Nachfrage an Transportmöglichkeiten für Innerstadt, also vorzugsweise mit dem Fahrrad, mit dem Hund hat und weniger im Campingbereich. Und da war dann, wie ich beginnend schon gesagt hatte, diese Absteckung oder dieser Rahmen, der von dem Unternehmen oder von einem Kollaborationsunternehmen gesteckt wird, zum Glück vorhanden, weil ich dann quasi so ein bisschen die Scheuklappen aufgesetzt bekommen habe und mich mehr auf den Bereich innerstädtische Fahrradfortbewegung oder Fortbewegung mit dem Fahrrad fokussieren konnte, wo die Problemstellungen viel kompakter und viel greifbarer sind, als hätte ich mir jetzt alleine das Thema Camping versucht nahezubringen und welche Herausforderungen man da mit dem Hund hat. Und generell das Thema Autofortbewegung oder Fortbewegung des Hundes im Auto hat viel mehr Einschränkungen durch das Thema TÜV und Sicherheit, dass man da quasi auch zu sehr eingeschränkt wäre, innerhalb von 4 Monaten da ein reelles Produkt gestalten zu können. Weswegen ich eigentlich im Nachhinein sehr dankbar. Klar, im ersten Moment musste ich ein bisschen schlucken und hatte dann so diese in Anführungsstrichen Nachteile eines Kollaborationspartners, dass man so ein bisschen eingeschränkt ist in seiner eigenen Kreativität oder in seiner eigenen Themenfindung. Aber im Nachhinein unfassbar dankbar, dass ich eben dieses viel greifbarere und lösbarere Problem dadurch vor der Nase hatte und nicht quasi versuchen musste, aus 3 Produkten 1 zu machen und dann, wie man so schön sagt, hinterher an einer eierlegenden Wollmilchsau gestaltet hätte. Das war total toll dann im Nachhinein. Da bin ich auch echt dankbar, dass ich da die Aufgabenstellung ein bisschen reduziert bekommen habe.
Ja, also ne, Riesenvorteil eigentlich ja durch den Kooperationspartner. Du löst echte Probleme und kriegst auch automatisch einen total guten Fokus, nämlich urbaner Raum. Wie komme ich mit dem Hund von A nach B und zwar ohne Auto? Was mich interessieren würde, ist, wie recherchiert man das eigentlich? Ne, wir arbeiten ja oft nutzerinnenzentriert, fragen meistens Menschen, ne, wie wünschen sie sich das eigentlich in Zukunft? Und das ist ja, wenn man jetzt den Hund als Nutzerin sieht, gar nicht so einfach.
Nee, das stimmt. Das ist eine gute Frage, die ich mir dann auch irgendwann stellen musste, wo ich gedacht habe, okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig, direkte Interviews zu führen. genau, da kriegt man dann auf jeden Fall nur ein einseitiges Gespräch hin. Aber trotzdem habe ich tatsächlich sehr viel über Bedürfnisse analysiert und das war auch ein ganz großer Teil meiner ersten Arbeit, also des Research-Teils, waren tatsächlich die Bedürfnisse und viel auch mit Nutzerbedürfnissen, weil ich erstmal analysieren wollte, seit wann gibt es den Hund überhaupt als Haustier? Welche Gruppe Mensch besitzt einen Hund als Haustier? Das kann man auch gar nicht so einfach zusammenfassen, weil tatsächlich ziemlich viele in Deutschland vor allem auch Hunde besitzen. Das sind rund 12,5 Millionen angemeldete Hunde in Deutschland. Das bedeutet, dass in der Theorie jede siebte einen Hund in Deutschland besitzt, was eine ziemlich große Zielgruppe dann auch ist, eine ziemlich große Gruppe an Menschen.
Und super divers.
Genau, super, super divers. Also da kann man eigentlich nur, hatte ich dann auch in Person das dann irgendwie festgestellt, eine Eigenschaft zusammen oder eine der wenigen Eigenschaften, die man zusammenfassen konnte, ist dann wirklich dieses super tierlieb, sehr sensibel und fühlt sich zu etwas hingezogen. Und das ist halt eben der Hund und der beste Freund des Menschen, das stimmt. Das konnte man auch wirklich faktisch hinterlegen. Aber genau, es war halt super schwierig, da irgendwie so das direkte Feedback eines Hundes zu bekommen. Zum Glück haben wir 2 Hunde zu Hause, dass wir da auch so ein bisschen später in der Handlungsanalyse die Produkte oder ein Produkt, einen Fahrradkorb testen konnten. Aber letztendlich ging es am Anfang eher darum, die Nutzerbedürfnisse, also die Bedürfnisse, die der Hundebesitzer, die Hundebesitzerin haben, die mit den Produkten interagieren. Also ob es jetzt mit einem Fortbewegungsmittel ist, ob es mit einer Transportmöglichkeit ist, ob es mit einem Hundespielzeug oder welchem Produkt auch immer. Letztendlich hat das Herrchen oder das Frauchen ja erstmal das Entscheidung, die oder trägt die Entscheidung, mit einem Produkt zu interagieren und damit zufrieden zu sein. Natürlich ist der Hund da an erster Stelle, aber letztendlich entscheidet ja der Herrchen oder die, das Frau, die Frauchen, ob der Hund sich gut fühlt oder ob er in Sicherheit ist. Und danach bewertet er das Produkt. Und da war dann so ein bisschen so das zweischneidige Schwert, dass man quasi auf einer Seite natürlich Zielgruppe und Nutzergruppe trennen muss, aber auf der anderen Seite, wenn man eine, was auch unglaublich spannend ist, wenn man eine Nutzergruppe hat, mit der man nicht wirklich interagieren oder sprechen kann, muss man halt umso mehr auf die Zielgruppe hören oder auf die Bewertungen und Rezensionen schauen.
Okay, verstehe. Und dann hast du als nächstes eine Handlungsanalyse gemacht?
Genau, es war unglaublich wichtig, ein bestehendes und auch gut funktionierendes System zu analysieren, einen Fahrradkorb zu analysieren, der auch soweit sehr marktführend erschien und sehr positiv im Netz angenommen wurde oder von anderen Nutzern, Nutzerinnen. Und deswegen hatte die Kollaborationsfirma Cloud7 mir tatsächlich den Korb oder einen Korb zur Verfügung gestellt, den ich quasi mit unserem Hunden testen konnte und bin dann um unseren Block gefahren, habe den Hundekorb aufgebaut, versucht zu montieren. Da gab es auch schon ein paar Schwierigkeiten, habe halt Schritt für Schritt geguckt, was stört mich an dem Produkt und was finde ich gut, wie so eine klassische Handlungsanalyse eben abläuft. Wo ich den dann montiert hatte, bin ich dann auch mit dem Hund um den Block gefahren, habe das Ganze mit der GoPro gefilmt, um quasi herauszufinden, hinterher per Videoanalyse tatsächlich, wie der Hund wann reagiert und wie das Umfeld auf ihn einwirkt. Das ist auch ein ganz großes Learning gewesen aus der Handlungsanalyse, dass der Hund natürlich sich sehr schnell vom Umfeld ablenken lässt, Angst bekommt von anderen Autos, von lauten Baustellen, von irgendwelchen Situationen, mit denen er gar nicht gerechnet hätte. Und sucht dann tatsächlich immer wieder die Möglichkeit, aus dem Korb herauszukommen oder eben die Nähe zum Herrchen nicht zu verlieren oder zur Frauchen. Und da war dann auch so das große Learning quasi, wie der Hund reagiert während der Fahrt. Weil oft achtet man natürlich nur darauf, wie das Fahrverhalten beeinträchtigt ist oder eben nicht. Aber durch diese Videoanalyse konnte man eben auch gut darauf achten, was der Hund währenddessen tut.
Ah, das ist ja ein super Beispiel dafür, wie man Research machen kann, ne? Mit der GoPro im Körbchen und dem Hund mit dabei, mit einer Zielgruppe, die sich ja gar nicht äußern kann verbal, wo man aber trotzdem wissen möchte, okay, welche Situationen sind da vielleicht irgendwie problematisch und damit auch ein Potenzial.
Genau, Körpersprache ist tatsächlich so das Schlagwort gewesen, worauf ich achten wollte vom Hund, weil das ja quasi die einzige Kommunikation ist, mit der Hund, der Hund sich in der Situation gerade ausdrücken kann. Und das war total spannend, nur darauf achten zu können, was mich auch so ein bisschen herausgefordert hatte, weil da hatte ich am Anfang schon bei der Themensuche so die Herausforderungen drin gesehen, dass man eben diese Nutzergruppe hat, mit der man nicht direkte Gespräche führen kann. Deswegen war das dann auch eine spannende Phase, um die Herausforderung quasi meistern zu können.
Mhm. Gibt es Sachen, die man unbedingt dabei haben will, wenn man seinen Hund transportiert?
Ja, eine ganze Menge. Hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber auf jeden Fall immer, das haben auch Nutzerumfragen, eine ganze Menge tatsächlich. Und das haben auch die Umfragen ich habe mich dann auf Fahrradtrassen gestellt und Hunde, BesitzerInnen interviewt und die Ergebnisse waren zum Beispiel auch sehr eintönig und auch die Ergebnisse der Webumfrage. Und zwar gibt es immer 3-4 Utensilien, die jeder mit hat. Das sind einmal Kotbeutel, Leckerlis, Wassernapf und die Leine natürlich, also die Leine, mit der er dann frei herumlaufen würde, wenn man ihn aus der Transportmöglichkeit herausnimmt. Und dann gab es noch ein paar Ausnahmen, dass andere Leute natürlich dann noch eine Jacke für den Hund mit hatten oder einen Regenschutz fürs Fahrrad, für die Transportmöglichkeit oder einen Kauknochen oder was auch. Also ganz spezielle Ergebnisse kamen da auch, aber eben diese Überschneidungen bei diesen 4 Utensilien habe ich dann mir stark auch zur Aufgabe gemacht, dass die Transportmöglichkeit auch das irgendwie als Möglichkeit beinhalten sollte, diese Dinge mitzunehmen oder zu transportieren. Weil gerade beim Fahrradfahren weiß man, weiß ja, das weiß ja, also ziemlich jeder, dass da jede Art von Rucksack oder zusätzliche Tasche auch störend sein kann und man eigentlich möglichst frei von A nach B kommen möchte. Und deswegen nimmt man ja auch das Fahrrad, weil es ja so das Fortbewegungsmittel ist mit den wenigsten Einschränkungen, was man am spontansten benutzen kann. Und da möchte man ja ungern vorher noch eine Tasche packen oder einen schweren Rucksack aufhaben oder noch eine Satteltasche montieren, zusätzlich zum Hundekorb. Da dachte ich, das nehme ich mir auch als Potenzial mit und biete zumindest für die Dinge, die sich bei jedem der Umfrage als wichtig erwiesen, biete ich die Möglichkeit, diese Utensilien auch mitführen zu können.
Toll. Noch mehr aus der Recherche jetzt zusammenfassend sozusagen. Was ist besonders wichtig beim Transport? Was ist dir irgendwie untergekommen, wo du sagst, oh, da muss man, wenn man ein Fahrradkörbchen für Hunde designt, drauf achten?
Also das wichtigste Thema ist auf jeden Fall Sicherheit, weil in allen Rezensionen, in allen Umfragen, in allen Foren oder wo auch immer, hatte ich immer herausgefunden oder herausgelesen, dass jedes Herrchen und jedes Frauchen darauf achtet, dass sein bester Freund, seine beste Freundin, sein Vierbeiner immer in Sicherheit von A nach B kommt. Und danach kommen erst Aspekte wie Design, also Optik oder Funktionalität oder Integration von Stauraum. Als Wichtigste ist wirklich ähnlich wie bei, also das Thema Kind war generell ein ganz großes Benchmarkfeld, weil hier auch viel mehr Produkte schon existieren, die total gut gestaltet sind, aber immer noch die Priorität auf das Thema Sicherheit setzen. Und so konnte man gute Benchmarks einfach finden für Themen wie Sicherheit oder wie Sicherheit integriert wird in funktionales Design. Und so war quasi dann auch das große Thema oder das große Ergebnis aus dem Research das Thema Sicherheit, dass man den Hund nicht gefährdet. Weil sobald ich den Hund einer Gefahr aussetze, werde ich das Produkt eh nicht oft benutzen.
Und da kann auch viel schief gehen, nehme ich mal an, irgendwie, wenn man sich aktuelle Produkte anguckt, irgendwie genau, angeleint genau. Und springt trotzdem raus, stranguliert sich. Und
genau, ja. Absolut. Mhm. Also das waren so Aspekte, die auch tatsächlich häufig in den Rezensionen oder Produktbewertungen von existierenden Produkten vorkamen, dass der Hund immer die Möglichkeit hatte, trotz Leine, trotz Anschnallgut in Anführungsstrichen, trotzdem noch über den Rand hinaus zu springen und sich eben zu strangulieren oder eben einen Fahrradsturz zu verursachen, weil das Gleichgewicht von jetzt auf gleich nicht mehr stimmt. Und das war dann auch so mein Potenzial Nummer eins, zu sagen, mein Fortbewegungsmittel, meine Transportmöglichkeit wird auf jeden Fall eine sichere sein. Wo der Hund das quasi oder vor allem schreckhafte Hunde, die eben dazu neigen, von rechts nach links oder weil sie neugierig sind, über den Rand hinauszuspringen, wenn sie einen anderen Hund irgendwo sehen, sowieso auszuflippen, dass man gerade solche unruhigen Hunde da die Möglichkeit hat, diese trotzdem relativ sicher in der Box zu fixieren. Und das war so mein Kriterium Nummer eins. Dann kam noch sowas hinzu, wie einen Windschutz zu integrieren, weil klar hatten ein oder andere Systeme die Möglichkeit, einen Regenschutz oder eine Haube quasi über den ganzen Korb zu stülpen, wo dann aber relativ schnell die Luft aufgebraucht war und das Ganze beschlagen ist und der Hund ungern unter einem Regencape gefangen ist, was sich dann manche auch, wie gewisse Rezensionen hervorgaben, sich als Windschutz umgebaut haben selber. Und da hatte ich einfach das Potenzial gesehen, dass man eben die empfindlichen Hundeaugen vor dem Fahrtwind schützt, weil das hat auch ein Experteninterview mit einem Tierarzt ergeben, dass eine Bindehautentzündung gerade jetzt bei E-Bikes sehr schnell passieren kann. Wenn der Hund dann durchschnittlich mit einem Fahrtempo von 30 km/h ausgesetzt ist, kann das sogar nach einer Stunde Fahrradtour mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für eine Bindehautentzündung sein. Gerade bei Rassen wie Bulldoggen, Chihuahuas oder ähnlichen, eher unlieb oder unrespektvoll gezüchteten Hunden mit weit offenen Augen, kann das leider schnelle Folgen haben. Und da war dann auch so ein Unterthema von der Sicherheit eben der Windschutz, wo man eben die Gewährleistung hat, dass der Hund nicht dem Fahrtwind ausgesetzt sein müsste.
Super, das sind ja schon die ersten Potenzialfelder. Ich glaube, ein weiteres ganz wichtiges Thema war das Thema Bedienbarkeit, richtig?
Genau, Bedienbarkeit insofern, dass der Nutzer, die Nutzerin auch eine schnelle und einfache Montage mit dem Produkt, also ein tolles Erlebnis mit dem Produkt haben soll und nicht, wenn er irgendwo am Ziel oder wenn sie irgendwo am Ziel angekommen ist, noch einen Imbus dabei haben muss oder noch anfangen muss, da herumzuschrauben und herumzuwurschteln, besonders in der Kälte mit dem Fahrrad oder mit dicken Handschuhen an. Also da sollte einfach die Interaktion mit dem Produkt einfach ein tolles Erlebnis sein, dass man das Produkt mit nur einem Handgriff von dem Fahrrad demontieren kann und auch hinterher wieder montieren kann. Das war auch noch quasi schon überleiten in die Konzepte, die ich dahinter hatte, aber das Potenzialfeld dahinter war auf jeden Fall die Montage und die Bedienbarkeit des Produktes. Dann, wie ich auch schon vorhin darauf hingewiesen habe, das Thema Stauraum, weil eben eine Überschneidung mit den benötigten Utensilien stattgefunden hat, war das Thema Stauraum auch zusätzlich dafür, dass der Hund auch noch da rein muss, natürlich auch zwei, drei Gegenstände unterbringen kann in dem Hundekorb und natürlich das Thema Ästhetik und Gestaltung, was da auch nicht zu kurz kommen darf, weil genau die bis gefundenen Benchmarks oder gefundenen Marktführer auch teilweise nicht so cool oder nicht so gut gestaltet waren in meinen Augen oder auch in Augen der Nutzer und Nutzerinnen. Und da war auch tatsächlich das Potenzial, da einfach ein neues Benchmark-Produkt zu entwerfen in dem Bereich.
Jetzt sind wir aber gespannt. Welche Konzepte hast du entwickelt?
Ja, also mit dem Thema Sicherheit als Schwerpunkt haben die Konzepte sich quasi um das Thema so drumherum entwickelt, dass ich quasi immer gesagt habe, okay, egal welches Konzept ich quasi anvisiere, das Thema Sicherheit steht im Vordergrund. Und so kam auch wurde schnell der Gedanke verworfen, dass das System sowohl vor dem Lenker als auch hinten auf dem Gepäckträger funktionieren kann, weil das Thema Fahrradfahren und Schwerpunkt und Balance immer ein besseres ist, wenn das Gepäck oder das Gepäckstück oder der Fahrradkorb an sich hinten, also auf dem Gepäckträger, ist vom Fahrgefühl.
Um die Lenkung nicht zu beeinträchtigen.
Um die Lenkung nicht zu beeinträchtigen. Genau, das System, was ich getestet hatte in der Handlungsanalyse, war auch etwas am Lenker selbst. Und sobald man etwas schneller fährt, man kennt das vielleicht, merkt man das eigentlich nicht mehr. Aber gerade wenn es so in ein langsameres Tempo geht oder wenn man das Fahrrad versucht zu schieben oder irgendwo abzustellen, ist das Gewicht am Lenker schon deutlich, deutlich eine Belastung.
Ich wüsste auch gar nicht, wie die Reihenfolge ist. Also erst das Körbchen montieren, dann aufsteigen. Der Hund muss dann ja noch irgendwie rein oder kommt der erste rein und ich montiere es mit dem Hund?
Genau, ging beides. Beim unruhigen Hund wäre letztere Variante schwieriger, weil den Korb mit einem zappelnden Hund hochzuheben ist auch nicht so grandios. Aber genau, wir waren auf jeden Fall auch zu zweit. Also alleine habe ich es nicht geschafft, den Hund vorne in das Körbchen reinzuheben, anzuschnallen und das Fahrrad festzuhalten, was auch ein großes Potenzial natürlich war und ein großes Learning und was auch daraus resultierte, dass eben das auf jeden Fall eine sichere Variante ist, wenn das System hinten auf dem Gepäckträger ist. Und dadurch war halt schnell klar, dass in der Konzeption ich trotzdem einen Korb quasi als Grundmodul habe. Also ich brauche auf jeden Fall einen Behälter, sage ich mal, wo der Hund dann Platz findet und habe dann um diesen Behälter herum die Features in den gefundenen Potenzialen versucht zu integrieren. Und da war eben das Thema Windschutz, Funktionalität oder Multifunktionalität des Korbes, dass man eben einen Tragegriff noch weiterhin benutzen, also einen Tragegriff überhaupt benutzen kann. Und das waren dann so Punkte, wo ich quasi um diesen Korb herum meine Konzepte entwickelt habe, weil ich ja wusste, dass der Hund hinten ist und genau, und dass ein Korb an sich ja schon mal ein gutes Sicherheitsfeature ist, dass der Hund da nicht raus kann.
Naja, und du wolltest ja noch mehr einbauen, ne? Den Windschutz gegen die Bindehautentzündung und den Sichtschutz, falls der Hund sehr, sehr leicht gestört oder aufgeregt wird. Wie hast du das in den Konzepten gemacht?
Genau, da war die Schwierigkeit, dass zu integrieren in ein Konzept. Also klar ist es möglich, nur einen Regenschutz zu entwickeln oder nur einen Windschutz. Aber ich habe mir die Aufgabe gestellt, dass ich immer alles drei dabei habe, weil auch dieses lästige Regencape kann man auch zu Hause vergessen oder ist einem zu blöd zu installieren, deswegen lässt man es eh daheim und dann fängt es auf einmal doch an zu regnen. Also mir war wichtig, dass man immer bei meiner Transportmöglichkeit alles drei dabei hat, also sowohl den Sichtschutz, den Regenschutz und eben den Windschutz. Und da habe ich viele, viele Konzepte entwickelt, um zu überlegen, wie ich all die drei ja eher größeren Systeme in ein bestehendes System integrieren kann und kam dann auf den Gedanke, dass man den Regenschutz, ja, wenn man ihn halb nur benutzt, als wie auch manche Nutzer schon in Nutzertests oder in Rezensionen angegeben haben, wenn man ihn halb hochklappt, auch als Windschutz benutzen kann. Und quasi, wenn man ihn dann komplett rüberklappt, als Regenschutz, als vollwertigen Regenschutz einsetzen kann. Und habe dann ein System mir überlegt, wie ich quasi auch gestalterisch eben diese drei Elemente integrieren kann. Und da war dann tatsächlich der Maxi-Cosi oder der Kinderwagen, das ist der ausschlaggebende Benchmark dafür, dass ich eben wie diese Lamellenstruktur mir vorgenommen hatte, dass ich auch von beiden Seiten des Korbes aus Lamellen hochklappen kann, die am Griff, also an dem Haupttragegriff, der quasi, man kann sich das vorstellen wie so ein Einkaufskorb, in der Mitte befestigt ist des Korbes, dann eben dort die Lamellen befestigen kann. Und je nach Stellung des Griffes und je nachdem, welche Seite ich hochklappe an Lamellen, habe ich dann einerseits einen halb hochgeklappten Regenschutz, was dann der Windschutz in Fahrtrichtung ist. Oder eben, wenn ich von der anderen Seite den Sichtschutz hochklappe, habe ich in eine Richtung den Windschutz in Fahrtrichtung und nach hinten hin den Sichtschutz. Und wenn ich aber dann den Tragegriff umklappe, also man kennt das ja von Einkaufskörben oder auch von Maxi-Cosi vielleicht, wenn ich dann den Griff an beiden Seiten entriegle und in eine Richtung umlege, zieht er mir den bisher halb ausgeklappten Windschutz als vollständigen Regenschutz herüber. So habe ich quasi eine 2-in-1-Lösung mit dem Regenschutz und habe dann den Sichtschutz wieder zugeklappt und den Regenschutz vollständig offen. Und das war eine Lösung, auf die ich dann auch in der Konzeptphase stolz war, dass ich das geschafft hatte zu integrieren. Was dann nur auch wiederum später dann schwierig war, auch tatsächlich umzusetzen, dass das auch funktioniert.
Und das ohne den Griff als solchen unbrauchbar zu machen. Aber du hast es ja geschafft. Also ne, ich sehe das ja hier vor mir. Es ist ein unglaublich cleveres System, total flexibel und doch so einfach. Und das ist ja immer auch genau das, wo wir immer hinwollen. Es ist Sichtschutz, Regenschutz. Man kann es total flexibel justieren und trotzdem kann man den Korb auch noch daran hochheben.
Genau, das war dann auch nochmal die nächste Herausforderung, dass der Tragegriff dann nicht entfällt. Hatte ich auch erst mit so einem sehr komplizierten Mechanismus mir überlegt, bis es dann letztendlich zu diesen kleinen Mitnehmern gekommen ist, diesen kleinen Haken, wo ich eben den Regenschutz oder den Sichtschutz einhaken kann mit kleinen Stoffschlaufen. Und so ist das Ganze im gewissen Abstand zum Tragegriff, dass ich trotzdem noch mit einer Hand dazwischen greifen kann und das Ganze hochheben kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt große Augen machen, aber nichts sehen, denn die hören uns ja nur. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, wie das Produkt aussieht.
Ja, kann ich auf jeden Fall versuchen. Also Bekannte sagen, oder um mich zu ärgern, sagen oft, das ist wie ein beiger Rewe-Korb geworden oder ein beiger Einkaufskorb. Das heißt, so kann man sich das schon mal von der Grundform vorstellen. Man hat diesen klassischen Korpus, man hat in der Mitte einen Traggriff montiert und der Korpus an sich ist in so einer Lamellenstruktur nach unten hin geformt. Und dann als markantes Merkmal hat man eben diese Lamellen, diese auf einer Seite die Stofflamellen, die hochkommen, wie im Maxi-Cosi gerade schon gesagt oder wie genau im Kinderwagenbereich üblich. Und auf der anderen Seite eben die transparenten Kunststofflamellen, die bis zum Griff hochgehen. Und das Ganze in so einer Lamellen- oder Ziehharmonika-Struktur, dass es quasi bis oben hin dann geschlossen werden kann. Der Korb an sich ist, wie gesagt, schon in einer Lamellenstruktur aufgebaut, mit dem Hintergrund, dass ich ja in der Konzeptphase mich darauf entschieden hatte, dann diese Lamellen oder diese aufklappbare Stoffstruktur quasi zu realisieren. Dafür hatte ich mich in der Konzeptphase ja entschieden und wollte das dann gestalterisch integrieren in den Entwurf. Und so war dann erstmal die Herausforderung, dass quasi die Lamellen, wenn man die im offenen Zustand, also wenn die nicht oben am Griff montiert sind, ja irgendwo im Korpus verschwinden müssen. Und dadurch kam eben dieser etwas breitere Überhang am oberen Rand des Korbes zustande, wo die Lamellen dann im geöffneten Zustand drin versenkt werden. Und daher auch diese Rippenstruktur, weil ich eben diesen breiteren Überhang obenrum des Korbes gestalterisch integrieren wollte, dass der sich in die Form quasi mit rein verläuft und so wiederholt sich eben dieses horizontale geriffelte Muster, um quasi den oberen Überhang zu integrieren. Genau, das war so der Gedanke der Riffelung.
Super. Und eine Belüftung gibt es auch noch.
Genau, das war aufgrund des Potenzials, was ich glaube ich vorhin irgendwann auch schon mal angesprochen hatte, dass bei geschlossenem Regenschutz oder auch bei bisherigen Systemen, wo ich einen Regencape über die Transportmöglichkeit stülpen kann, durch den feuchten Hund, durch die feuchte Decke oder auch das Hecheln des Hundes sofort innerhalb Sekunden das ganze System beschlägt, der Hund nichts mehr sieht, die Feuchtigkeit im Korb selbst bleibt und das Sauerstoff tatsächlich sehr schnell knapp wird in dem kleingeschlossenen Raum, war es dann noch die Aufgabe, da irgendwie eine Frischluftzufuhr zu integrieren. Und das hatte ich mit so einem Schieberegler an beiden Seiten gelöst, wo dann quasi in Fahrtrichtung hinten die Luft entweichen kann, die Luft zirkulieren kann und eben der Hund auch durchgehend mit Frischluft versorgt ist und das Regencape oder der Regenschutz nicht, im besten Fall nicht so beschlagen sein wird. Genau, und das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen so eine Richtung. Das fand ich gestalterisch auch ganz wichtig, dass er nicht nur achsensymmetrisch aufgebaut ist, sondern so quasi auch gerade bei dem Thema wie Fortbewegung und Mobility, dass da quasi das Design auch so ein bisschen an Dynamik und Bewegung bekommt. Und deswegen hatte ich dann noch diese Luft, also diese aerodynamischen Luftauslässe quasi noch dazu gestaltet, damit quasi klar wird, erstmal, warum man den Korb überhaupt positionieren muss, wenn man ihn in der Hand hat auf dem Fahrrad und dass da quasi auch semantisch eine Richtung entsteht.
Toll. Worst-Case-Szenario, es fängt gerade an zu regnen, ich will los mit dem Hund auf dem Fahrrad und es ist noch nichts montiert. Wie kriege ich Xeno, so heißt dein Produkt, mit dem Hund aufs Fahrrad?
Genau. Gedanken dazu hatte ich mir gemacht, dass ich erst den Korb montiere und dann quasi, also mit diesem einen Einraste-Klick quasi den Korb auf seiner Montageplattform installiere. Die Montageplattform, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, muss ich erst mit Schrauben und ein bisschen Aufwand am Gepäckträger installieren.
Mhm. Hätte ich dann schon sozusagen?
Genau, das wäre dann quasi schon vorbereitet, dass das Fahrrad quasi auch perfekt auf den Hundekorb abgestimmt ist, dass man quasi dann nur noch den Korb sich nehmen muss und auf die Montageplattform einklicken kann. Das passiert mit einem Federmechanismus, wo ich quasi einen Entriegelungshebel zurückziehen muss, der quasi dann in dem Federmechanismus einrastet. Und dann kann ich eigentlich auch schon den Hund reinsetzen, anschnallen und losradeln. So ist jetzt der Korb auf dem Fahrrad zwar montiert, man kann den Hund auch nun schon reinheben, aber das Thema Anschnallen war ja auch noch ein großer Punkt aus dem Research, wo ich viele Mankos oder viele Gefahrensituationen gefunden hatte, weil der Hund oft nur an einer Leine befestigt ist und daher ja in eine Richtung immer den Freiheitsgrad hat, über den Korb hinaus oder über den Rand hinaus zu springen. Er ist zwar in die Richtung, in die Leine zieht, abgesichert, aber in Richtung der Leine selbst oder der Befestigung der Leine hat er meistens den Freiheitsgrad, über den Rand hinaus zu springen. Und da hatte ich die Idee, gerade für unruhige Hunde, eben, man kann sagen, vier Leinen aus allen Ecken in die Mitte führend zu benutzen und mit nur einem Karabiner. Also ich habe an drei Leinen quasi nur so Ösen, die ich an die Hauptleine befestige aus den Ecken und habe dann quasi wie ein X im schlimmsten Fall, also bei unruhigen Hunden, wo ich den Hund quasi wirklich zentriert befestigen kann, dass er dann nicht in eine Richtung über den Rand hinausspringen kann und in andere nicht, sondern dann ist er wirklich gesichert. Und ich kann natürlich auch bei ruhigeren Hunden oder bei gut trainierten Hunden auch nur den Karabiner benötigen und dann auch nur eine Leine benutzen, wenn mir das zu viel ist. Aber ich wollte auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass dieses über den Rand hinausspringen und die Gefahr des Strangulierens auf jeden Fall eliminiert ist. Und ich habe auch so eine kleine Prägung oder Gravur, dass eine Geschirrpflicht herrscht bei dem Korb, weil das auch wenig kommuniziert wird, dass trotzdem viele noch ihren Hund mit Halsband befestigen, was im Fall eines Zusammenstoßes mit dem Auto oder anderen Fahrradfahrern oder so tödlich sein kann für den Hund, weil ich brauche es, glaube ich, nicht weiter zu erklären, was passiert, wenn um Hals befestigte Leine von jetzt auf gleich unter Spannung gerät. Genau, und deswegen hatte ich da auch noch versucht, die Geschirrpflicht zu kommunizieren. Genau, und diese vier Leinen sollten da eben auch nochmal vorbeugen, dass das Risiko reduziert wird.
Ich glaube, wir müssen nochmal sagen, wie dein Produkt heißt und auch vielleicht, woher der Name kommt, denn dann wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wonach sie auf unserer Webseite suchen müssen.
Ja, das ist ganz lustig. Der Name Xeno kam relativ früh im Research oder mit dem ersten Researchpunkt sogar zustande, wo ich recherchiert hatte, seit wann es das den Hund so als Haustier überhaupt gibt. Und zwar ist der griechische Feldherr Xenophon der erste gewesen, der sich überhaupt wissenschaftlich mit dem Tier Hund beschäftigt hat und das analysiert hat, warum die Bindung zu Menschen so intensiv ist. Und weil es auch meine erste wissenschaftliche Arbeit, also meine erste These gewesen ist, dachte ich, nehme ich einfach eine Abkürzung von dem Namen Xenophon als meinen Produktnamen und habe das Thema schon ganz früh abgehakt, wie hinterher das Produkt überhaupt heißen soll.
Cool. Wenn du jetzt rückblickend mal schaust, gibt es irgendwas, was dir besonders wichtig war in der letzten Phase des Projektes?
Genau, die Krux oder die Schwierigkeit der letzten Phase war auf jeden Fall meine Anforderung an mich selbst, dass das Produkt möglichst umsetzbar ist oder sehr realitätsnah gestaltet, vor allem in Bezug auf Fertigung, auf Fertigungsprozesse und eben auf Bedingungen, die durch die Fertigung entstehen. Und aber eben auch auf diese mechanische Umsetzbarkeit. Das heißt, all diese mechanischen Überlegungen oder Konzepte, die ich mir überlegt hatte oder Ideen, die ich gesammelt hatte, ob es jetzt Montage sei, ob es dieser 3-in-1 Wind- und Regenschutz ist, aber all diese mechanischen Überlegungen, Ideen, die ich dazu hatte, dass die eben auch umsetzbar sind und so durchdacht und so durchkonzipiert sind und durchkonstruiert, vor allem dann hinterher auch im CAD, dass die so in der nächsten Instanz auch in die Umsetzung übergehen könnten und so quasi ein sehr realitätsnahes Produkt entsteht.
Jetzt sprichst du, wenn es um die wirkliche Umsetzung in ein Produkt geht, im Konjunktiv könnte. Ist das eine Möglichkeit für die Zukunft? Wirst du das machen?
Es wird auf jeden Fall noch weiter verfolgt. Also einerseits durch das Kollaborationsunternehmen, aber andererseits auch durch andere Partner, die da gesucht werden müssen. Weil, wie ich anfangs schon gesagt hatte, ist das Kollaborationsunternehmen Cloud7 eher auf Textilien spezialisiert. Und bis auf den Cape oder bis auf die Lamellen obenrum und eben die Polsterung innerhalb des Korbes, ist es ja ein sehr technisches oder ein sehr mechanisches Produkt geworden. Und da sind wir einfach auf der Suche oder beziehungsweise mit einem neuen Partner am Überlegen und am Diskutieren. Und das Ganze soll dann nächstes Jahr hoffentlich, toi toi toi, je nachdem, was die Wirtschaft noch so bringt, angefangen werden, weiterentwickelt zu werden oder weiter umgesetzt zu werden. Und da bin ich super gespannt drauf und auch sehr stolz drauf natürlich. Aber genau, mal sehen, was die Zeit so bringt.
Toll. Du musst erstmal noch ein weiteres Fahrradkörbchen für deine kleine Tochter und zwei Hunde, glaube ich, entwickeln.
Genau, das ist auch noch, glaube ich, ein schöner Aspekt zum Schluss, dass ich während der Thesis ein werdender Papa war und jetzt ein Papa bin. Also, dass ich, genau, im Oktober haben wir unsere Tochter bekommen, kurz nach Showcase quasi. Genau, und sind super happy, alles ist super gelaufen und ist echt wirklich das Schönste der Welt, kann man so sagen. Und hat dieses anstrengende halbe Jahr vorher auch gut abgerundet, dann mit der Belohnung, dass man jetzt Papa ist.
Wahnsinn. Glückwunsch, genau. Und wir grüßen an dieser Stelle, also wen?
Chiara und Nika. Also Chiara ist die Mutter und Nika ist unsere kleine Maus, genau. Die grüßen wir ganz lieb, die freuen sich.
Perfekt. Dann sage ich nur noch vielen Dank, Noah. Toll, dass du heute hier bei uns warst.
Vielen Dank für die Möglichkeit. Super, ich habe mich echt super gefreut über die Einladung und habe die vorherigen Folgen auch echt mit großer Spannung verfolgt und bin dankbar, dass mein Projekt hier spannend genug ist, um vorgestellt zu werden und freue mich einfach, hier bei euch gewesen zu sein. War super nett.
Wir sagen danke für eine wirklich wahnsinnig spannende und einsichtsreiche Folge von Zukunft gestalten und freuen uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf viele spannende weitere Themen in der Zukunft. Tschüss.
Gerne.
Zukunft gestalten ist eine Produktion des Studiengangs Industrial Design der Bergischen Universität Wuppertal. Alle weiteren Informationen findet ihr unter www.uwid.de. Also UWID wie Uni Wuppertal Industrial Design und natürlich auch hier in den Shownotes.